Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Eine schwierige Frage, auf die Historikerinnen und Historiker Antworten suchen, so wie mein heutiger Gast, Professorin Simone Lessig, guckt zurzeit aus den USA auf die deutsche Geschichte. Sie leitet das renommierte Deutsche Historische Institut in Washington. Bei ihrer Suche nach Antworten wird sie unter anderem in Briefen fündig, die Auswanderer in die USA an ihre deutschen Verwandten geschickt haben. Heute reisen wir zusammen in die Vergangenheit. Guten Morgen, Frau Professor Simone Lessig.
Guten Morgen, ich freue mich, hier zu sein.
Sie leben ja seit einigen Jahren in Washington, sind für den Historikertag hier nach Deutschland gekommen, der heute startet in Leipzig. Wenn man länger weg ist, dann fallen einem ja manchmal Veränderungen auf oder vielleicht ändert sich auch der Blick. Wie ist es, wenn Sie nach Deutschland kommen auf Stippvisite?
Ja, also ich freue mich immer wieder hier zu sein. Es ist auch ein Privileg, denke ich, dass ich zwischen den USA oder Nordamerika und Deutschland doch relativ häufig unterwegs sein kann. Man sieht natürlich aus dem Ausland, wenn man da länger lebt, Dinge, die man sonst nicht wahrnimmt, die einem durchaus positiv auffallen in Deutschland. Also das viel gescholtene Gesundheitssystem sieht aus amerikanischen Augen schon mal sehr viel besser aus. Das öffentlich-rechtliche Mediensystem ist auch sowas, was man von den USA aus deutlich anders einschätzen kann. Aber ja, es gibt natürlich auch Dinge, die einem auffallen, vor allem so dieses Gekrummel, was man hin und wieder in Deutschland wahrnimmt. Das ist in den USA doch deutlich seltener.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist die Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Washington, eine sehr renommierte Einrichtung, von der aber wahrscheinlich trotzdem noch nicht jeder jede gehört hat. In der kurzen Vorstellungsrunde, wie beschreiben Sie Ihr Institut und Ihre Arbeit üblicherweise?
Ja, also das Institut ist 1987 gegründet worden, war das vierte Deutsche Historische Institut, was die Bundesrepublik Deutschland im Ausland gegründet hat.
Es gibt auch zum Beispiel in Paris eins.
Rom, Paris, London wurden vorher gegründet. Dann kam, wie gesagt, Washington. Und mittlerweile gibt es die Max-Weber-Stiftung. Die Max-Weber-Stiftung ist so eine Dachorganisation, die alle historischen und mittlerweile auch kultur- und sozialwissenschaftlichen Institute, die es weltweit von Deutschland finanziert gibt. Was sehr wichtig ist zu wissen, dass wir wissenschaftliche Einrichtungen sind. Also unser Institut ist ein forschendes Institut, so wie alle Max-Weber-Stiftungsinstitute. Wir werden also nicht vom Auswärtigen Amt finanziert, wie die meisten anderen deutschen Auslandsorganisationen, haben tatsächlich Forschungsfreiheit und bestimmen auch unsere Forschungsschwerpunkte selber in Abstimmung mit unseren wissenschaftlichen Beiräten, die unsere Qualität so ein bisschen sichern, ne, und überwachen.
Vielleicht so eine ganz naive Frage, warum wird zur deutschen Geschichte im Ausland geforscht?
Das ist eine berechtigte Frage, finde ich. Also es gibt, glaube ich, mindestens zwei Gründe. Das eine ist, es gibt eine sehr vitale, dynamische Forschungsgemeinschaft in den USA und in Kanada, die zur deutschen Geschichte forschen und die sich auch einen Anlaufpunkt gewünscht haben, mit einem solchen deutschen Auslandsinstitut, um ins Gespräch zu kommen, wissenschaftlichen Austausch pflegen zu können, Konferenzen, Symposien und dergleichen. Und das andere ist, dass auch für diejenigen, die zur deutschen Geschichte arbeiten, oftmals amerikanische Archive sehr wichtig sind. Also dass man längere Zeit tatsächlich im Ausland auch die Quellen studieren muss. Und dass von außen manchmal die Geschichte auch etwas anders wahrgenommen wird. Aber ich muss auch dazu sagen, wir sind kein Institut nur für deutsche Geschichte. Wir sind ein deutsches Institut für Geschichte. Das heißt, wir haben auch in unseren regionalen Interessen ein ziemlich breites Spektrum.
Und in Ihrem Fall beschäftigen Sie sich zum Beispiel ja auch mit deutsch-amerikanischer Geschichte, also mit deutschen Auswanderinnen und Auswanderern, die in die USA gegangen sind. Und da gibt es gerade ein aktuelles Projekt, und zwar, dass Sie die Korrespondenz auswerten. Was ist das für ein Projekt?
Ja, das Projekt ist entstanden im Rahmen des sogenannten Deutschlandsjahres. in den USA und wir haben versucht, da einen neuen Quellenschatz zu heben. Also es gibt schon Auswandererbriefsammlungen, die gibt es auch hier in Deutschland, in der Forschungsbibliothek Gotha. Die haben zwei Kollegen zusammengetragen von mir, Ursula Lehmkohl, Wolfgang Helbig, die lange Briefe hier in Deutschland von Privatpersonen aus Archiven gehoben und dort zusammengetragen haben. Und uns interessierte, wie auch Leute, die zu Hause geblieben sind, daheim, wie man so schön sagt, und deren Familienmitglieder, deren Freunde, Bekannte über den Atlantik ausgewandert sind, die dieses große Abenteuer gewagt haben, wie sie mit denen sich ausgetauscht und faktisch dann auch für sie Migration irgendwie begreifbar gemacht haben. Ne? Die berichteten dann aus dieser neuen, fernen Welt. Und
was sind das da für Geschichten, die Sie da in den Briefen lesen? Was war den Leuten wichtig? Wovon haben die berichtet?
Im Prinzip war ihnen alles wichtig, was ihren Alltag bestimmte, vor allem das natürlich, was sie wirklich als neu empfunden haben. Aber was wir als Institut jetzt getan haben, ist ja, wir haben die Briefe aus Deutschland, die in die USA zurückgeschickt worden sind, gesammelt und haben faktisch die, die so erstmal als immobil gekennzeichnet werden, befragt, auch darauf, wie sie Migration gespiegelt haben in ihrem persönlichen Umfeld. Und das war sehr, sehr spannend. Und was natürlich besonders spannend ist, in diesen Briefen, da kommen Menschen zu Wort, die in klassischen Archiven nie auftauchen. Das sind einfache Menschen, die berichten von ihrem Leben, die berichten von Hungersnöten, die berichten davon, ob die Kinder zur Schule gegangen sind, was sie gelernt haben. Oft sind es Kinder, die schreiben für die Eltern, weil die Kinder eben im Zeitalter der gerade eingeführten Schulpflicht das konnten, die Eltern noch nicht. Also wir nähern uns ganz anderen historischen Akteuren, als wir das in normalen Archiven tun.
Und gab es da schon eine Erkenntnis, die Sie tatsächlich auch überrascht hat? Also tatsächlich einen historischen Schatz, den Sie da schon heben konnten?
Ja, das sind ganz viele Schätze. Was uns immer wieder beeindruckt und was auch wichtig ist, welche Handlungsmacht Frauen gehabt haben, gerade auch in diesen Auswanderungsgeschichten. Und das kommt eigentlich aus diesen Briefen erst so richtig hervor.
Das Interessante finde ich auch, wie Sie diese Briefe auswerten. Und zwar setzen Sie dafür künstliche Intelligenz ein. Wie hilft die Ihnen?
Also wir nutzen ein automatisches Handschriftenerkennungsprogramm, das heißt Transkribus, ist von EU-Mitteln auch gefördert worden. Das hilft uns, Schriften automatisch in maschinenlesbare Buchstaben zu übertragen. Allerdings funktioniert in dem Falle künstliche Intelligenz wirklich nur mit Menschen zusammen.
Weil es die alte Schrift wahrscheinlich ist, oder?
Ja, weil jede künstliche Intelligenz Fehler macht. Immer noch. Und auch dieses Handschriftenprogramm, was zum Teil verblüffende Ergebnisse bringt, macht Fehler. Und wir brauchen Menschen, die diese Schrift lesen können und die Fehler korrigieren. Und also diese künstliche Intelligenz lernt ja. Und wenn es korrigiert wird, und wenn es viele Menschen gibt, die korrigieren, dann wird sie immer besser. Und dann wird es immer leichter, dass man diese Briefe tatsächlich auch maschinenlesbar, durchsuchbar und auf eine ganz andere Weise nutzbar macht.
Und Sie arbeiten da, glaube ich, auch mit, ja, sagen wir mal, Hobbywissenschaftlerinnen und Hobbywissenschaftlern zusammen oder so, habe ich gelesen.
Ja,
ne?
Ja, also wir bräuchten auch noch viel, viel mehr davon. Ja. Ja, wir nennen sie Bürgerwissenschaftlerinnen und Bürgerwissenschaftler. Tatsächlich sind wir sehr, sehr daran interessiert, mit Menschen zu arbeiten, die sich für Geschichte interessieren, die für die Briefe Interesse haben, die Kurrentschrift des 19. Jahrhunderts lesen können. Und was die große Herausforderung für die KI ist, das ist ein wirklich großer Quellenschatz mit vielen tausend Seiten. Aber die einzelnen Korrespondenzen sind relativ klein. Und das heißt, diese KI, die kann sich nicht an ein Muster der Schreibschrift gewöhnen. Also sie muss immer wieder neu lernen. Und um sie besser zu trainieren und besser zu machen, dafür brauchen wir halt Menschen, auch gerne Studierende, die keine Angst vorm Computer haben, weil mit dem Computer muss man auch arbeiten, aber gleichzeitig die Schrift lesen können oder bereit sind, die lesen zu wollen.
Deutschlandfunk Kultur, Simone Lessig hat hier gerade von ihrer Arbeit als Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Washington erzählt. Es gibt auch eine Außenstelle des Instituts an einer der besten Universitäten der Welt, der University of California in Berkeley. Diese Außenstelle, die haben Sie selbst aufgebaut. Wie kam es dazu?
Ja, wir haben die 2017 eröffnet. Wie kam es dazu? Also die Max-Weber-Stiftung hatte großes Interesse daran, eine Empfehlung des Wissenschaftsrates umzusetzen, der schon Ende der 90er Jahre ausgesprochen hatte und hat da einfach darauf aufmerksam gemacht, dass die USA eben nicht nur ein Land sind, sondern fast ein Kontinent. Mhm. Ja, also es liegen 6 Flugstunden zwischen Washington und San Francisco. Und dass man eben den Gegebenheiten an der Westküste auch stärker nachkommen sollte. Ja, und als ich dann gewonnen wurde für den Job da als Direktorin, fragte mich der damalige Präsident der Max-Weber-Stiftung, ob ich denn denke, da könnte man etwas aufbauen an der Westküste. Und ja, ich dachte, das kann man.
Und wie kompliziert war es dann da irgendwie tatsächlich, das ist ja nun wirklich eine der Universitäten, wahrscheinlich auch mit einem gewissen Sendungsbewusstsein verbunden der Menschen, die dort arbeiten, da tatsächlich dann einen Fuß in die Tür zu bekommen?
Ja, es war eigentlich weniger schwierig, als ich gedacht hatte. Also wir hatten tatsächlich 2 Angebote. Eines aus Los Angeles von UCLA, also University of California, Los Angeles und der University of Southern California. Und das zweite von der UC Berkeley. Und die Verhandlungen dann mit der Universität, die waren auch deshalb also gar nicht so schwierig, wie ich das oft gehört habe, weil wir von Anfang an einen sehr, sehr guten Partner hatten mit dem Institute of European Studies. Und das hat auch eine historische Verbindung zu Deutschland. Das war eines der 3 Centers of Excellence, die an amerikanischen Universitäten zu Beginn der 90er Jahre gegründet worden sind. Da gab es also eine gewisse Tradition und man hatte da auch Interesse, das wieder aufleben zu lassen. Und also es ist wirklich eine sehr, sehr fruchtbare und sehr gute Beziehung, die wir da aufgebaut haben.
Damit verbunden ist ja letztlich auch die Frage, wie ausgeprägt ist überhaupt das Interesse an deutscher Geschichte in den USA?
Ja, also da muss man ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt die Universitäten in den Blick nimmt. Da ist das Interesse, ja, das ist bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anhaltend und groß. Bei den Studierenden ist es zurückgegangen. Da gibt es viel mehr Interesse zum Beispiel am anderen Weltregionen, dem Indopazifik. Lange waren auch die arabischen Länder sehr, sehr gefragt.
Aus dem Grund, weil sich tatsächlich auch die Politik, die amerikanische, mehr für diese Region interessiert.
So ist es. Also das hat schon mit Barack Obama begonnen, mit seiner Präsidentschaft. Und so Deutschland und Europa galt dann so ein bisschen als langweilig. Und dann sind das natürlich immer so Fahrtabhängigkeiten. Dann baut man so sukzessive Professuren ab. Und auf einmal, wie jetzt mit dem Ukraine, also dem Überfall Russlands auf die Ukraine, erkennt man, ups, also Europa muss man vielleicht doch historisch auch verstehen, um zu sehen und erklären zu können, was jetzt aktuell da passiert. Also die Kolleginnen und Kollegen an den amerikanischen Universitäten, die deutsche und mitteleuropäische Geschichte unterrichten, würden sich schon sehr wünschen, dass es wieder ausgebaut wird und sind deshalb auch so sehr daran interessiert, mit uns als Institut an beiden Standorten eng zusammenzuarbeiten, viele Kollegen aus Deutschland auch in die USA zu holen für gemeinsame wissenschaftliche Unternehmungen. Ja, das ist also der universitäre Kontext und in der amerikanischen Gesellschaft, auch da kann man so pauschal gar nicht antworten, weil es gibt halt viele Amerikas.
Das Interessante ist, man macht ja eigentlich auch immer wieder die Erfahrung als Tourist in den USA, zumindest habe ich die gemacht, dass wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, man ganz oft hört, ja, ich habe auch deutsche Verwandte. Also die liegen natürlich viele Generationen dann irgendwie zurück, ne? Und wenn man dann so nachfragt, aha, woher kamen die, dann kommt da meistens keine Antwort oder ist da kein Wissen mehr irgendwie vorhanden. Aber es ist ja tatsächlich so historisch gesehen, die größte Einwanderergruppe in den USA waren tatsächlich die Deutschen. Macht sich das irgendwie heute noch bemerkbar oder haben die das Land mitgeprägt?
Oh ja, also in der Tat, es war die größte Einwanderergruppe und ich glaube noch immer ist es wohl so, dass die größte Gruppe bei den US-Amerikanern, also wenn man jetzt nach Heritage und Wurzeln fragt, deutsche Wurzeln hat. Es ist aber zugleich die Gruppe, die am wenigsten über die eigene Geschichte weiß. Und das hängt sehr stark mit dem Ersten Weltkrieg zusammen. Also bis dahin gab es eine ganz lebendige, auch deutschsprachige Infrastruktur in den Schwerpunktsiedlungsgebieten der Deutschen in den USA. Die hatten eigene Zeitungen, Zeitschriften, Kulturvereine, Schulen, also das, wenn man heute so über Parallelkulturen spricht, das sollte man auch wissen, ja. Und das hat sich dann nach dem Kriegseintritt der USA radikal gewandelt, als die Deutschen dann zu Feinden wurden und man also jeden Anschein von Verbindung zu Deutschland dann auch vermeiden wollte. Und dann beginnt so ein radikaler Assimilationsprozess. Und in der Tat, wie Sie sagen, also viele Familien wissen nur noch, dass ihre Vorfahren aus Deutschland kommen und nicht viel mehr.
Eine prominente Familie ist ja die Familie Trump mit deutschen Vorfahren. Sie sind 2015 in die USA gegangen, nach Washington, Correct. Und Direktorin geworden, also kurz vor Trump, wenn man so eine Zeitrechnung dann vielleicht da mal ansetzen kann. Wie ist das? Wie hat sich das für Sie entwickelt? Sie arbeiten in Washington, sind natürlich da auch nah dran an der Politik. Wie hat sich da für Sie das Land verändert? Haben Sie da was wahrgenommen?
Oh ja, schon. Also als ich hinkam, da lief der Wahlkampf ja schon auf Hochtouren. Nach der Wahl gab es eine wirkliche Schockstarre. Also ich bin am nächsten Tag mit der Metro gefahren. Ich habe noch nie einen solch stillen Metrowagen erlebt. Also es war wirklich Totenstille. Die Menschen waren geschockt. In so einer Stadt wie Washington hatte, glaube ich, fast niemand damit gerechnet, dass Donald Trump die Wahlen tatsächlich gewinnt. Wir hatten dann bei uns am Institut einen großen Zulauf zu Veranstaltungen, die sich mit deutscher Geschichte beschäftigten und in der Tat vor allem zur Weimarer Republik. Also die Weimarer Republik war auf einmal das Thema, was alle umgetrieben hat.
Ängste waren das
Ängste,
tatsächlich was.
Genau, ne? Und es wurden auch immer wieder Fragen gestellt, inwieweit es Parallelen gäbe dazu. Und ja, das Land hat sich verändert. Ich glaube, das hat man auch hier wahrgenommen. Die Polarisierung ist stärker geworden.
Gab es da Parallelen, die Sie gesehen haben? Wie haben Sie diese Frage beantwortet?
Ja, also ich bin immer sehr vorsichtig. Also so platte Übertragungen sollte man nicht vornehmen als Historiker. Ist man also mit diesen, man könne aus der Geschichte lernen. Man sollte die Geschichte kennen und man sollte die Zusammenhänge erkennen und deuten können. Man sollte nicht zu schnell übertragen. Aber eines finde ich schon sehr wichtig, dass man schon auch über die Konsequenzen nachdenkt, die politisches Tun und politisches Handeln haben kann. Und da lohnt sich ein Blick in die Geschichte durchaus, auch in die deutsche Geschichte.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Historikerin Simone Lessig, die heute in den USA lebt und forscht. Geboren wurde sie in Altenburg in Thüringen, 1964 war das. Und ihnen war nicht unbedingt in die Wiege gelegt, dass sie mal eine akademische Laufbahn einschlagen. In ihrer Familie sind sie, glaube ich, die Einzige, die studiert hat. Was haben ihre Eltern gemacht?
Ja, meine Mutter war Schneiderin. Die hat also in einer Fabrik am Band gearbeitet als Näherin. Und mein Vater war Kraftfahrer.
Welche Rolle hat die Arbeit ihrer Eltern zu Hause gespielt? War die Thema oder das war einfach der Gelderwerb?
Ja, nee. Also Arbeit war ein großes Thema bei uns. Also wir haben immer beim Abendessen wurde irgendwie immer über die Arbeit der Eltern gesprochen. Das war ihnen wirklich wichtig. Und ich glaube, wenn meine Mutter heute manchmal zu mir sagt, ich solle nicht so viel arbeiten, dann hat sie selber dafür ein Stück einen Grundstein gelegt. Also meine Eltern waren keine Akademiker, wir hatten kaum Bücher zu Hause und vieles war für mich dann auch im akademischen Leben nicht so ganz selbstverständlich. Aber was mir meine Eltern mitgegeben haben, ist einfach so ein ehrliches Verhältnis zur Arbeit.
Arbeitsethos,
kann man das wirklich nennen, ja.
Hatten die beiden denn eine Vorstellung, was aus ihnen werden sollte?
Ja, eigentlich hätten sie sich, glaube ich, gefreut, wenn ich einen Beruf gelernt hätte und wäre irgendwo in der Nähe geblieben bei ihnen. Ich habe dann gesagt, ich würde gerne studieren. Ich habe sehr viel gearbeitet auch. Also seit ich 14 war, habe ich jede Möglichkeit genutzt, auch zu arbeiten, mir Geld für den Urlaub zu verdienen. Und ich habe alle Arbeiten gemacht. Also von der Hotelküche, Zwiebeln schälen, über die Nähfabrik meiner Mutter und habe da zwei Dinge gelernt. Also zum einen, Menschen, die arbeiten, die sollte man sehr respektieren. Also die auch mit ihren Händen arbeiten. Das ist richtig, richtig hart. Sehr früh aufstehen, wenig Pausen haben, fremdbestimmt arbeiten zu müssen im großen Teil des Tages. Trotzdem hat meine Mutter zum Beispiel immer sehr, sehr gerne gearbeitet und war sehr geschockt, als sie nach der Wende dann ihre Arbeit sehr schnell verloren hat. Und das andere, was ich gelernt habe, das hatte mit mir zu tun, dass ich das nicht möchte, 40 Jahre lang, also so eine relativ, für mich in meiner Empfindung, sie hat das nie so empfunden, aber für mich eine relativ monotone Arbeit zu tun. Ich wollte gerne, ja, und dann habe ich gesagt, ich will studieren. Das haben sie dann natürlich auch unterstützt, fühlten sich immer so ein bisschen unsicher dabei, weil sie mir natürlich überhaupt nicht raten konnten und haben sich dann, glaube ich, darauf eingelassen, naja, sie wird jetzt Lehrerin, das ist auch nett. Und das ist dann aber der Weg, dass es so eine Abzweigung gab in die Wissenschaft, das war nicht vorprogrammiert, gar nicht.
Wie war denn das überhaupt? Also woher kam dieses Interesse für Geschichte? Das war ja auch schon relativ früh bei Ihnen da.
Ja, das war sehr früh da. Also ich habe immer gerne historische Kinderbücher gelesen, dann habe ich in der Schule gerne Geschichte gehabt. Das war natürlich eine sehr einseitige Deutung von Geschichte in der sozialistischen Schule. Aber nichtsdestotrotz, also mir hat es immer Spaß gemacht und mich hat vor allen Dingen fasziniert, dass man da in ein, ja, das unbekannte Land, sagt man immer, ne? Also dieses, das Fremde und zugleich doch irgendwie Vertraute an Geschichte. Das hat mich immer sehr gereizt, das verstehen zu können.
Wenn Sie diese Deutung oder einseitige Deutung von Geschichte ansprechen, das ist ja dann auch interessant, weil Sie haben begonnen, Geschichte zu studieren in der DDR, in Dresden und haben dann quasi am Ende Ihres Studiums diesen Umbruch erlebt. Da haben Sie gerade promoviert. Wie war das dann für Sie? Sind Sie da, ist Ihre Arbeit in Frage gestellt worden, was Sie vorher gemacht haben, vielleicht auch von Westhistorikerinnen und Historikern oder gab es da Widersprüche, mit denen Sie leben mussten?
Ja, ja, unbedingt. Also zum einen habe ich mich natürlich selber gefragt und auf den Prüfstand gestellt, was habe ich alles nicht wahrgenommen, und ich habe ziemlich viele Scheuklappen bei mir selber auch ausgemacht. Zum anderen habe ich mich furchtbar gefreut über diese neue Freiheit, auch dass wir sehr vieles neu bewegen, diskutieren konnten, neue Studienpläne entwickelt haben. Das war dann relativ schnell vorbei, diese Phase, das haben Sie wahrscheinlich schon sehr oft gehört. Mhm. Die war kurz, diese Phase. Dann kamen schon viele Professoren aus dem Westen Deutschlands. Noch vor der formalen Vereinigung kamen die ersten. Einige waren sehr anständige Menschen. Andere meinten, man könne eigentlich eine neue Geschichtswissenschaft nur aufbauen, indem man also alle, in Anführungszeichen, Altlasten entsorge. Und das Dramatische war, dass also auch sehr viele jüngere Historikerinnen und Historiker, die neuen Möglichkeiten hätten nutzen und sich entfalten können, da keine Chance bekommen haben. Und das war ja nicht nur in der Geschichtswissenschaft so. Das ist nur mein Erleben faktisch.
Wie war das für Sie dann persönlich? Also was hat das dann für Sie bedeutet, die Wende? War für Sie das dann einfacher anzuknüpfen oder gab es da auch diese Schwierigkeiten, die Sie da gerade beschreiben?
Also ich habe relativ viel Glück gehabt. Ich habe auch wirklich Verletzungen erlebt, wo mir also ein westdeutscher Gründungsdekan sagte, was soll ich denn mit Ihnen anfangen? Sie kann ich doch keinem westdeutschen Professor zumuten. Insgesamt habe ich dann doch relativ viel Glück gehabt und vor allem habe ich eben auch andere westdeutsche Professoren kennengelernt, die mir viel zugetraut haben, die mich gefördert haben. Und ja, dafür bin ich dankbar, weil sie mir eine ganz neue Welt eröffnet haben.
Sie haben gerade gesagt, eigentlich wollten Sie ja Geschichtslehrerin werden, was Ihre Eltern auch ganz gut nachvollziehen konnten. Dann sind Sie aber irgendwie da abgebogen. Was hat Sie denn davon dann abgebracht, von dieser Idee, Geschichtslehrerin zu werden?
Ja, also zuerst, dass ein Professor mich gefragt hat, ob ich promovieren möchte, das hat mich verblüfft und gefreut. Verblüfft, weil ich es mir selber gar nicht zugetraut hätte. gefreut, dass da offensichtlich jemand meint, ich hätte das Potenzial. Und Forschung hat mir Spaß gemacht, schon im Studium, also die Möglichkeiten, die man im Studium hatte. Und dann habe ich promoviert, dann kam die Wende. Und ja, dann ergab sich die Möglichkeit halt Assistentin, für mich ergab sich die Möglichkeit, für viele andere nicht, Assistentin an der neu gegründeten Fakultät in Dresden, an der TU zu werden. Ja, und dann hat sich das eine aus dem anderen faktisch so ergeben. Also es war jedenfalls kein langfristiger Karriereplan.
Deutschlandfunk Kultur, Historikerin Simone Lessig hat gerade von ihrer frühen Begeisterung für das Fach Geschichte erzählt. Heute forscht sie in den USA, hat aber auch mehrere Jahre als Professorin für neuere und neueste Geschichte an der TU Braunschweig gelehrt und war lange Direktorin des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung, das jährlich auch die besten Schulbücher prämiert. Und das ist ja auch ein super spannendes Feld, gerade auch die Frage, wie vermittelt man ein Fach wie Geschichte? Was zeichnet da für Sie ein gutes Schulbuch aus?
Ja, also ein gutes Schulbuch ist schwer zu machen. Das möchte ich erst mal sagen. Und alle Schulbuchautorinnen und Autoren und Schulbuchverlage haben erst mal meinen Respekt. Das habe ich immer betont, weil man einen begrenzten Raum hat und auf einem begrenzten Raum möglichst viel Stoff vermitteln soll, Fakten, Informationen. Aber, und das macht eben ein gutes Geschichtsbuch vor allem aus, man sollte auch unterschiedliche Sichtweisen auf Geschichte, Deutungen, also Geschichte ist eine Deutungswissenschaft, ja, zum Tragen bringen. Und das ist eine große Herausforderung. Die andere Herausforderung ist natürlich eine didaktische, also dass ein Schulbuch möglichst aktivierend sein sollte, nicht nur belehrend.
Und vor allen Dingen natürlich auch nicht nur so stumpfes Auswendiglernen,
richtig,
oder?
Ne?
Sondern man muss ja auch gerade für ein Fach wie Geschichte, stelle ich es mir als größte Herausforderung vor, da diesen Funken erstmal zu zünden.
Absolut,
oder?
Absolut. Also auch viele Quellen zu nutzen, nicht nur interpretierende Texte, Quellen, um auch Schülerinnen und Schüler wirklich das Interesse an der Substanz davon, wovon Geschichtswissenschaft lebt oder Geschichte, ne? Sie da heranzuführen, so ein bisschen das forschende Denken auch anzuregen und natürlich auch unterschiedlichste Quellen, also sowohl Männer und Frauen, Beherrschte und Herrschende zum Sprechen zu bringen, aber eben auch nicht so diese klassische Nationalgeschichte, sich darauf zu beschränken, die immer gefährlich ist, sondern eben auch Perspektiven und Sichtweisen auf andere Teile unserer Welt und von anderen Teilen unserer Welt auf die deutsche Geschichte. Also das alles muss in so einem Schulbuch irgendwie Platz finden. Und das ist gar nicht so einfach.
Dadurch, dass Sie sich so lange mit Schulbüchern auch beschäftigt haben, ich meine, wir müssen jetzt gar nicht zurückgehen zur DDR-Zeit, von der Sie ja gerade auch schon ein bisschen berichtet haben. Wie haben sich die Schulbücher über die letzten Jahre da verändert? Also was hat sich da jetzt schon getan und was muss sich vielleicht auch noch tun?
Ja, also sie haben sich deutlich verändert. Sie sind also alleine, was die Quellenvielfalt betrifft, dass man also jetzt auch nicht nur Textquellen im Schulbuch findet, sondern sehr viel mehr, also Objekte, Fotos, Karikaturen, Ausschnitte aus Zeitungen, also das ganze Portfolio, dass mittlerweile auch sowas wie die Kolonialverbrechen Deutschlands nach und nach Eingang in die Schulbücher finden. Lange hat es auch gedauert, bis der Holocaust tatsächlich im Schulbuch seinen Platz gefunden hatte. Also in der Hinsicht sind die Schulbücher wirklich deutlich ausgewogener, bemühter, dass die denkende Aneignung von Geschichte anzuregen.
Wenn wir nochmal auf das große Ganze gucken, Schulbücher sind ja auch irgendwie immer ein Politikum. Also auch die Frage, was gehört da eben rein? Und Sie leben und arbeiten in den USA. Und da ist ja tatsächlich eine richtige Debatte. Einige sprechen auch von Kulturkampf entbrannt mit sehr schrillen Beispielen, was alles nicht mehr besprochen werden darf in einigen US-Bundesstaaten. Also aktuelle Literatur wird rausgenommen. Die Gender-Identität soll nicht thematisiert werden. Der menschliche Körper mit seinen Einzelteilen, möchte ich das mal nennen. Wie erleben Sie diese Debatte?
Ja, die sind genauso, wie Sie sie gerade beschrieben haben, die sind extrem aufgeheizt, das ist extrem politisiert. Ich meine, das war ja auch der Hauptgegenstand der Forschung, oder ist es immer noch, am Georg-Eckert-Institut. Das war nicht so sehr ein didaktisches Forschungsinstitut, sondern tatsächlich, also wie können die Deutungsfächer, Geschichte, Sozialkunde, Geografie, wie können die so gestaltet werden und die Schulbücher dazu, auch andere Lehrmittel. Mittlerweile wird ja nicht nur mit Schulbüchern unterrichtet, dass Kinder möglichst wenig indoktriniert werden. Mhm. Und eben auch die Analyse, wo passiert das? Also wo wird so eine Tendenz zur Indoktrination in den Schulbüchern sichtbar? Und das, was wir gerade in den USA erleben, das ist ganz schlimm, weil es irgendwie derartig Bildung zum Gegenstand der politischen Auseinandersetzung macht. Und ich habe auch den Eindruck, ich habe das in Virginia beobachtet bei den letzten Wahlkämpfen, jetzt in Florida ganz stark, dass die Kinder, also nicht nur die Schulbücher, sondern insgesamt die Kinder, die Verantwortung der Eltern in hohem Maße genutzt wird, vor allem von den Republikanern, um Extrempositionen, politische Positionen auch mehrheitsfähig zu machen.
Bildung ist, habe ich das Gefühl, auch immer so ein zentraler Punkt Ihrer Arbeit. Warum liegt Ihnen das so am Herzen, dass Sie sich damit immer wieder beschäftigen, auch in Ihrer Forschung?
Ja, also ich habe lange und viel, tut es auch immer noch, zur jüdischen Geschichte des 19. Jahrhunderts gearbeitet. Und da spielt tatsächlich der soziale Aufstieg durch Bildung auch eine sehr große Rolle in dieser Geschichte. Also zu Beginn des 19. Jahrhunderts, Ende des 18. Jahrhunderts waren die Juden in die Judenheiten im deutschsprachigen Mitteleuropa eine sehr ländlich geprägte und im modernen Sinne wenig gebildete Gruppe. Und innerhalb von 2 bis 3 Generationen hat sich das komplett gewandelt. Und Bildung spielte dabei eine ganz zentrale Rolle. Und vielleicht hängt es auch mit meiner eigenen Biografie zusammen, dass mich das immer sehr fasziniert hat, wenn man so sagt, so eine ganze Gruppe faktisch sich neu orientiert und diese doch gar nicht kleinen Herausforderungen der heraufziehenden Moderne auf so eine offensive Weise auch für sich zu nutzen wusste.
Wenn wir über Bildung sprechen, Sie haben das vorhin selber kurz irgendwie angesprochen. Es stellt sich immer die Frage, was man eben auch aus Geschichte lernen kann und was sich aus Geschichte lernen lässt. Gerade wird das ja auch im Hinblick auf Ihr Heimatland Thüringen diskutiert, wo die AfD viel Zuspruch erfährt. Da werden dann auch historische Vergleiche gezogen, unter anderem auch, weil in Thüringen eben 1930 die NSDAP ihre erste Regierungsbeteiligung hatte. Sind das Vergleiche, wo Sie dann als Historikerin sagen, schwierig, nicht unbedingt zulässig?
Würde ich erstmal nicht sagen, nicht zulässig. Also was ich für nicht zulässig halte, ist, wenn Komplexität zu sehr reduziert wird. Und zwar sowohl in Geschichte als auch in politischen Debatten. Und dann wird's problematisch, dass man sich durchaus orientiert in der Geschichte und schaut, wo hat man Gefahren, politische Gefahren auch klar unterschätzt und hat die Konsequenzen des eigenen Tuns nicht abschätzen können. Das kann durchaus hilfreich sein als Orientierung, aber nicht als Rezept für die Gegenwart.
Ne? Sind wir da an so einem Punkt, wo Sie als Historikerin eine Alarmglocke läuten würden?
Sie meinen jetzt in Bezug auf die AfD?
Ja, in Thüringen zum Beispiel.
Alarmglocke würde ich als Historikerin nicht läuten. Mhm. Ich würde alle immer sehr ermuntern, sich einfach damit vertraut zu machen, wie der Aufstieg des Nationalsozialismus stattgefunden hat. Und dann also selber Parallelen oder nach Parallelen zu suchen und eben einfach sensibel zu sein dafür, dass man auch auf die Anfänge schauen sollte, weil es manchmal auch sehr bitter werden kann, was aus politischen Entwicklungen heraus wächst. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, sollte man mit der AfD gemeinsam stimmen oder nicht, sollte man sie komplett ausgrenzen, dann sind das offen gestanden sehr, sehr schwierige Fragen. Das sind schwierige Fragen und die werden uns keine eigenen Antworten, also wir werden keine eigenen einfachen Antworten in der Geschichte dafür finden.
Deutschlandfunk Kultur, die Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Washington, Simone Lessig, hat dir heute Vormittag von ihrer Forschungsarbeit und ihrer persönlichen Geschichte erzählt. In Washington werden es jetzt noch 2 Jahre sein, dann endet ihre Amtszeit, glaube ich. Nach 10 Jahren machen Sie schon Pläne für die Zeit danach?
Ja, so ein bisschen schon, aber 2 Jahre sind noch lang und ich sehe mich auch in Washington jetzt mit voller Kraft noch gefordert. Ich habe tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wunderbare Partner und das ist erstmal jetzt für mich das Wesentlichste, da gute Arbeit zu tun.
In ganz naher Zukunft, also nämlich ab heute, ist der Historikertag in Leipzig, wo Sie auch sein werden. Deshalb sind Sie hier auch nach Deutschland gekommen. Und jeder, der möchte, der kann Sie da am Donnerstag hören, oder?
Ja, genau. Wir haben eine Sektion, die wird am Donnerstagnachmittag im Grassi-Museum stattfinden. Und Grassi-Museum deswegen auch, weil das ein relativ großer Raum ist und wir die Sektion, die eigentlich eine wissenschaftliche Sektion ist, geöffnet haben für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Und wir hoffen, dass da auch viele kommen. Und sie beschäftigt sich tatsächlich mit dem Thema, mit dem wir begonnen haben, nämlich mit Quellen der Mobilität.
Das heißt eben die Briefe auch, die Sie gerade aktuell auswerten von Auswanderinnen und Auswanderern, die in die USA gegangen sind.
Unter anderem, ne? Also wir haben verschiedene Themen. Es geht um Migrationsgeschichte, um Mobilitätsgeschichte und darum, aus welchen Quellen können wir schöpfen, um die Geschichte von Migrantinnen und Migranten auch sichtbar zu machen, hörbar zu machen. Und es geht also von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart. Die Briefe spielen eine Rolle. Wir haben einen Vortrag zum Transit. Das ist auch ein Forschungsthema, was wir am Institut im Moment haben. In Global Transit nennt sich diese Forschungsgruppe, wo es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit gibt, die sich mit Transit als historischem Phänomen beschäftigen. Dazu wird auch ein Vortrag gehalten. Also es wird sicherlich sehr spannend und wer die Chance hat, zu kommen. Ich hoffe, ich kann jetzt nicht für die Organisatoren sprechen, aber ich hoffe, dass tatsächlich für das Schüler- und Lehrerprogramm der Eintritt für alle möglich ist.
Ja, und schön, dass Sie vor allen Dingen auch die Schülerinnen und Schüler wieder mit reinnehmen. Ja. Und da schließt sich ja auch der Kreis unseres Gesprächs, weil wir ja eben auch über Ihre Schulbuchforschung gesprochen haben und wie wichtig Ihnen Bildung ist. Simone Lessig, danke, dass Sie heute Vormittag sich Zeit für das Gespräch genommen haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung.